Power Wrestling Podcast.
Freunde, es ist Samstag, der 16. Juli 2022. Endlich wieder Dynamite mit AEW Dynamite aus Savannah, dem tiefen Süden der USA. Georgia on my mind vom 13.07. Ich bin euer Chrissy und ich habe, oh, das klingt schon ein bisschen erotisch, gerade nur Markus Holzer on my mind. Vor 3500 Zuschauern gab es nämlich Catchen, Markus.
Ja, yes. Ich weiß nicht, ein bisschen durcheinander gebracht, weil du gesagt hast, du hast nur mich on your mind. Es war nämlich eine ganz besondere Ausgabe. Es war nämlich das...
You're always on my mind. You're always on my mind.
Chrissys Musiktipp.
Und damit meine ich natürlich nicht Elvis, denn den finde ich scheiße, aber...
Was?
Ja, das ist doch wirklich nix. Die Pet Shop Boys, Markus Holzer, die habe ich kürzlich nochmal gesehen. Glastonbury, ich war jetzt nicht vor Ort leider, aber die ziehen auch 2022 noch schöne Kostüme an. Pet Shop Boys, klasse Popband.
Ich wollte nochmal erklären, warum das Fighterfest heißt.
Nee, Markus Holzer. Damit warum kannst du hier nicht so... Natürlich darfst du das machen, aber das möchte ich hier schon mal herleiten. Liebe Hörende, ja, sehr gut. Jedes Jahr ist es soweit. Ich weiß von einigen Hörenden, die sind hier nur noch bei uns Hörende, weil die jedes Jahr darauf warten, dass Markus Holzer zum Fighterfest uns berichtet, wo das überhaupt herkommt, das Fighterfest. Markus, the floor is yours, hier in our Podcast.
Ja, das Firefest war ein Musikfestival, das im Sommer, also so, ja, so Frühsommer, sag ich mal. Aha. Man kann auch Frühling sagen, ja. Da kennt sich der Kollege nicht aus. Sagen wir mal Frühsommer 2017.
Nee.
Ursprünglich auf einer Insel in den Bahamas stattfinden sollte. Hat dann nicht funktioniert. Da hat man eine Halbinsel quasi genommen und hat da versucht, ein sehr elitäres, sehr teures Musikfestival zu starten und auf die Beine zu stellen, das aber dann in einer Katastrophe geendet hat. Also geplant war das als Headliner,
gestorben.
Muss man sich vorstellen, 2017, Blink-182, kann ich mich noch erinnern.
Moment, ganz kurz, Markus Holzer. Was hast du jetzt hier gegen Blink-182?
Das ist halt für ein hochteures Festival, wo man teilweise teure Häuser, konnte man mieten, direkt am Strand hat es geheißen, für einige $1000. Und da war jetzt kein 1A-Act, wie zum Beispiel Guns N' Roses dabei.
Moment, also ich würde mir lieber Blink-182 als Guns N' Roses angucken. All the Small Things, What's My Age Again, Adam's Song, das sind drei Songs, die besser sind als der komplette Back-Katalog von Guns N' Roses. Und dieses berühmte Album, ja, von Blink-182 mit dieser Krankenschwester. Mit dem blauen Handschuh, das war ja irgendwie eine Pornodarstellerin. Ich glaube, das Gespräch haben wir schon mal geführt. Vor Jahren, als letztes Mal, als wir noch richtig Karneval feiern konnten.
Jahr.
Was denn?
Also, wenn man im Duden und der Trottel nachschaut, ist ein Bild von dir. So weit zur Aussage, was jetzt die Setlist und Songlist und den Katalog von Guns N' Roses betrifft.
Aber jedenfalls, dieses tolle Cover. Also, das letzte Mal, als wir noch richtig Karneval feiern konnten, habe ich eine junge Frau getroffen. Die war nach diesem Cover verkleidet, auch mit dem blauen Handschuh und dieses Krankenschwestern-Outfit. Ich meine, mich als Herrn mittleren Alters hat er sich direkt angesprochen und sie war sehr happy, weil es gab wenige bis niemanden, der das noch erkannt hat, wonach sich die junge Dame verkleidet hatte. Nach dem Blink-182-Albumcover von 99.
Mhm. Seid ihr dann gemeinsam, also habt ihr den Abend gemeinsam ausklingen lassen?
Wir beide sind dann an die Jukebox und haben zusammen What's My Age Again gehört. Blink-182 finden wir richtig stark.
Chrissys Musiktipp.
Ja, aber schade, dass du mich ständig mit deinem Feierfest unterbrichst, Markus Holzer. Bitte sehr.
Ja, man hat auch eine sehr virale Werbekampagne damals gefahren mit Kendall Jenner, Bella Hadid und diverse anderen Models, die da auch wirklich Werbung dafür gemacht haben, um da diese Exklusivität nochmal hervorzukehren. Letztendlich war das eine furchtbare Planung. Es war nichts vorbereitet. Es hat nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Diese ganzen teuren Häuser und Bungalows, die man mieten konnte, die gab es auch gar nicht in dieser Form. Und also eine furchtbare Katastrophe. Die Bands sind niemals angereist. Und es gab am Ende dann sehr viele traurige Gesichter von sehr, sehr vielen reichen Kids, die da mit dem Flugzeug hingeflogen sind und sehr, sehr viele Prozesse. Und der Billy McFarland, der das gemeinsam mit dem Ja Rule, dem Rapper, da organisiert hat, kam dann auch wegen Betrugs für einige Jahre in den Knast. Ich glaube, da ist er, kann sein, dass er heute auch noch da ist. Ich kann euch aber da auf jeden Fall eine sehr gute Doku ans Herz legen. Die gibt's bei Netflix.
Danke, Markus. Und deine Daumenwertung, weil das hat mich so ein bisschen wie deine Rubrik mit den Titelregentschaften hier.
Nein, gibt's nicht.
Nee, nicht? Okay.
Das Festival gab's ja nicht. Also kann ich auch nicht bewerten.
Ja, hast recht. Da freue ich mich schon auf nächstes Jahr.
Ist halt interessant, das war 2017 und dann, ich glaube, so ein Jahr später kam die Dokumentation, 18, war das nochmal ein großes Thema. Und AW bringt uns das aber regelmäßig, einmal pro Jahr, durch diese Doppelveranstaltung, also dadurch, dass ja Rampage jetzt auch nochmal unter dem Motto Firefighter Fest stehen wird, bringt uns AW immer wieder dieses Festival ins Gedächtnis. Und ich finde das ganz hervorragend und ich freue mich schon, wenn ich nächstes Jahr nochmal über das Fire Festival sprechen darf.
Nicht nur ich. Alle Hörenden sind jetzt schon heiß drauf. Die denken sich, wann ist endlich wieder 2023? Da geht's richtig ab. Na gut. So, wo waren wir eigentlich, ne? Bei Dynamite. Richtig?
Ja.
Dynamite.
Richtig, richtig.
Ja. Letzte Woche, Wardlow, TNT Champion geworden. Du kannst dich erinnern, Orange Cassidy hat den Tony Nisi bei Rampage besiegt, ist eh gut drauf. Und er hat jetzt hier ein Titelmatch erhalten gegen diesen Fighting Champion in Wardlow. Die Best Friends Chuck Taylor und Trent Barretta dieses Mal mit Manager-Lizenz am Ring, haben gelernt, waren ja kürzlich vom Ring verbannt worden. Jetzt ist es allerdings auch passiert, nicht weil die Lizenz fehlte, sondern weil dann im Laufe des Matches relativ früh der Trent unter den Ring gegriffen hat. Und dort fand er eine Kettensäge und wollte dem Orange die Kettensäge geben. Jetzt frag ich dich, hätte der Orange hier dem Wardlow die Arme abgetrennt mit der Kettensäge? Was soll das denn?
Ja.
Hätte er gemacht, ne? Zum Glück, der Offizielle hier, Bryce Ramsburg, hat mal schön gesagt, pass mal auf, das geht so nicht. Kettensägen, das ist eine Spur, das geht mir eine Spur zu weit. Ihr beiden müsst doch gehen. Und die Kettensäge verschwand dann wieder. Aber ich fand das ganz amüsant, muss ich sagen. Einfach mal eine Kettensäge reinbringen.
Ja, es gab dann nach der Kettensäge auch noch deinen Freund, den Danhausen. Er hat sich auch unterm Ring versteckt.
Ja.
Hat aber sich dann nicht einmal getraut, den Wardlow zu verfluchen. Der hat nur angeguckt und ist dann weggelaufen. Das fand ich auch lustig, muss ich sagen. Einer der wahrscheinlich beste Moment von Danhausen bei AEW, meines Erachtens nach.
Ich wollte es gerade sagen, liebe Leute, notiert euch das mal in eurer Notizen-App, den 16.07.2022. Erste positive Äußerung von Markus Holz über Danhausen. Jetzt kippt's hier zum Positiven.
Ich muss aber das ganze Match trotzdem nochmal in Relation setzen. Also es hat mir schon ganz gut gefallen und zwar auch unterhaltsam. Wenn es ums Booking geht, ja, hätte ich persönlich jetzt als erste Titelverteidigung den Wardlow nicht gegen den Orange Cassidy gestellt, sondern ich hätte, das wäre ein Match gewesen, was du richtig schon aufbauen kannst, meines Erachtens nach. Und war so ein bisschen verschenkt, finde ich sogar. Weil bei AEW gibt es ja auch nicht viele Rückmatches. Also ich weiß nicht, warum man das jetzt hier sofort gebracht hat.
Ich hätte es gar nicht gebracht, ehrlich gesagt, weil meiner Meinung nach der Wardlow gegen den Orange Cassidy ja quasi in der Publikumsgunst nur verlieren konnte. Und genau das ist hier passiert.
Das stimmt natürlich auch, ja, absolut. Da gab es auch teilweise Buhrufe tatsächlich für Wardlow. Und also die erste Titelverteidigung, finde ich persönlich, hätte ich ein kurzes, klares Match gegen irgendeinen Heel halt gebracht. Von mir ist auch ein Squash-Match, weil der Wardlow ja doch jetzt schon over war, aber ne, nach dieser MJF-Fehde, da gab es diese unsägliche Story mit nochmal diese aufgewärmte Story mit den Security-Kräften und so weiter. Jetzt hat er den Titel gewonnen. Also ich finde, der hätte jetzt die nächsten 2-3 Wochen mindestens einmal, also einfach nur durch irgendjemanden durchpflügen müssen, oder?
Ja, einfach so, das kann man auch mal 4-5 Wochen mal, je nachdem, was man für den nächsten Pay-Per-View vorhat. Dann nimmt man einfach Catcher aus der zweiten Reihe, die man sonst bei Dark oder Dark Elevation sieht und die werden dann innerhalb von 30 Sekunden gesquasht. Und dann freuen sich alle, dass der Wardlow da ist. Hier, ich meine, der Wardlow hat es ja nicht böse gemeint, aber wenn er dann dem Orange gegenüber stand und dann hat er doch schon so ein bisschen auch einen verächtlichen Blick, dann war der halt hier mehr oder minder in der Heel-Rolle. Also zumindest und waren dann die Reaktionen so auch. Die Leute wollten zwar Wardlow jetzt nicht zwingend ausbuhen, aber die Sympathieverhältnisse waren dann doch geklärt. Und irgendwie, also ja, hat das Match, finde ich,
Orange
da dem...
Orange doch auch nichts, oder? Also jetzt einfach mal zu Titelmatch zu verlieren. Der ist ja gerade zurückgekommen, ist over wie noch nie. Der muss doch jetzt auch nicht gleich einfach mal einen Titelkampf kriegen und verlieren, oder? Ist doch dumm.
Ja, wie gesagt, ich hätte das auch nicht gebracht, dieses Match. Aber wenn man das mal alles weglässt, war das schon eine unterhaltsame Sache, weil natürlich da der Orange einfach diese Underdog-Rolle wieder spielen kann und dann dieses Babyface-Comeback bringt, was er auch, weil sein Charakter so gut funktioniert, wieder, also es funktioniert bei ihm wie bei keinem anderen und entsprechend sind dann auch die Reaktionen hier, bringt er seine Signature-Moves, da haben wir auch schon beim letzten Individual Rampage mal drüber gesprochen, der Stun-Dog-Millionaire, Orange Punch und dann direkt in den Beach Break, drei große Aktionen, nachdem er schon den F10 überlebt hatte. Aber auch mit diesen Aktionen hat der Orange Cassidy maximalen Two-Count rausgeholt. Und dann hat der Orange kurz darauf nochmal den Orange Punch versucht, wurde aber abgefangen von Wardlow, mit der Powerbomb in den Ring geschmettert und direkt gepinnt hier. Und damit das zumindest einigermaßen versöhnlich auch in den Augen der Fans hier auseinandergegangen ist, gab es dann noch die Ghetto-Faust.
Genau. Ja. Wie beim von Biden und dem Prinz, dem Kronprinz von Saudi-Arabien, da gab es auch die Ghetto-Faust.
Habe ich auch gerade dran gedacht, aber gut. Ja, dann lieber zwischen Orange Cassidy und Wardlow in diesem Falle.
Genau, also nochmal zusammengefasst, ja, wenn ich das darf. Also
gerne.
Eigentlich recht sinnfreies Booking, aber großes Lob an die beiden Wrestler, die uns ein sehr unterhaltsames Match geliefert haben. Richtig?
Absolut. Der Pack ist mit seinem All-Atlantic-Title über den Atlantik geflogen und hat in der vergangenen Woche in Sheffield, England, den Rev Pro den Titel gegen Shota Umino verteidigt. Shota kennen wir ja durch die beherzte Darbietung kürzlich gegen Chris Jericho und hat dann doch den Feuerball ins Gesicht bekommen. Zum Glück kann er schon wieder gucken hier. Aber ja. Und das ist jetzt hier das Gimmick so ein bisschen, das ist die Idee, auch diesen Titel anderswo aufs Spiel zu setzen. Was hältst du denn jetzt davon, Markus Holzer?
Ja, kann man machen, ist eine gute Sache. Wenn der Pack da eh gebuckt ist, hat er einen Titel verteidigt. Da gibt es einfach nichts zu kritisieren. Also schadet dem Gürtel auch nicht, ganz im Gegenteil.
Könntest du dir vorstellen,
ist nach wie vor bescheuert.
Könntest du dir vorstellen, dass der Shota Umino, Entschuldigung, dass der Pack, der ist ja der Champion, dass der Pack mit dem All-Atlantic-Titel demnächst mal zum Prater-Catchen kommt.
Na, demnächst, dann müsste er bis zum nächsten Sommer warten. Aber ja, prinzipiell wäre das eine super Sache.
Ja? War das kürzlich wieder Prater-Catchen?
Ja, klar, zweimal ausverkauftes Aha. Zelt am Prater. Ich war an einem Abend da am Samstag.
Ja, du warst da, Markus Holzer.
Ja, hervorragend. Der Markus Vetter und sein Team machen das jedes Jahr sehr gut. Ich möchte aber jetzt kein großes Review liefern. Ich war ja privat da, habe ich auch für meine Karte bezahlt.
Markus, aber mich und die Hörerinnen interessiert das jetzt schon, das Prater-Catchen?
Ja, großartig. Immer gut, tolle Stimmung. Wie gesagt, ausverkauftes Zelt, so im Frühjahr am Heumarkt.
Ja, ist der Michael Kovac auch da aufgetreten?
Kovac ist am ersten Abend aufgetreten, hat ein Last Man Standing gegen Peter White bestritten und verloren. Das habe ich nicht gesehen, soll aber sehr, sehr gut und sehr lange auch gewesen sein. An diesem zweiten Abend war der Kovac da, um eine Promo zu halten. Und hat dann auch den Söldner, das ist ein alt, ehrwürdiger, also Wrestler, der schon ewig und drei Tage dabei ist, aber so noch immer, mit dem man sich auch besser nicht anlegt. Söldner Franz Stederer, den hat er da krankenhausreif geprügelt.
Gibt's nicht.
Und wurde danach für ein Jahr gesperrt.
Erst wird der Söldner krankenhausreif geschlagen und wird dann auch noch für ein Jahr gesperrt, hat er einen schlechten
Tag. Kovac wurde daraufhin gesperrt.
Für ein Jahr, was ein Glück, dass das nur einmal im Jahr stattfindet.
Na, aber es ist wurde gesagt, beim nächsten Prater-Catch darf er auch nicht antreten.
Moment mal. Nächstes Jahr nicht? Ja.
Nein, nein. Und es gibt ja auch noch zwei andere Veranstaltungen von der EWA. Darf er auch nicht antreten. Aber ich glaube ja, wird trotzdem beim nächsten Prater-Catch dabei sein. Ist ja auch Mitveranstalter.
Ja, Moment mal ganz
aber
kurz.
Ja.
Wenn der Kovac ein Jahr gesperrt ist, ja, und der Prater-Catch findet, sagen wir mal, eine Woche später statt als in diesem Jahr, dann kann er antreten.
Nein, nein. Es wurde schon gesagt, es betrifft auch den Prater-Catch.
Okay. Entschuldigung.
Die Sperre. Ja. Ja, im Finale, also im Main Event hat.
Aber ihr habt ja noch eine Sache dazu. Beim kann man ja nicht so lange rauszögern. Ich meine, der Kovac ist ja jetzt auch schon. Der ist ja fast so alt wie Chris Hagen. Da kann man ja nicht mehr ewig warten. Der muss ja jetzt catchen, solange er noch kann.
Ich weiß es nicht. Hoffentlich. Also, ganz hervorragende Promo übrigens. Ja, im Main Event hat der Chris Kohlen, den kennst du ja auch noch, den Prater-Pokal gewonnen. Von Fabio Ferrari.
Italiener. Fabio Ferrari. Fährt er auch ist das auch so einer, der viel Geld hat?
Nö, er fährt wahrscheinlich zumindest einen schicken Sportwagen.
Ja, aber das sollte dann schon Ferrari sein, ne? Ich stell dir vor, du hast Ferrari und bringst da irgendwie, weiß ich nicht, Audio Cabriolet damit an den Start. Ja, Markus, das sind ja schon ein paar Eindrücke vom Prater-Catchen. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, die heute hier noch unterzubringen.
Gerne, das heißt, ich mache immer gerne.
So.
Weiter.
Ich schmunzel noch ein bisschen in mich hinein und die Hörer wissen gar nicht, warum. Eddie?
Ich werde das irgendwann mal alles verraten. Ich habe so viel zu erzählen, wenn ich mal mein Buch schreibe, 40 Jahre im Wrestling. Also, da wäre ich aber so
40 Jahre im Wrestling. Ist gerade sehr angesagt. Eddie Kingston kam in den Ring. Barbed Wire Everywhere Match. Hat ja den Jericho rausgefordert und hier die Promo gehalten. Ach nee, das war andersrum. Eddie Kingston hat ja die Promo bei Rampage gehalten. Was denn? Was bist du jetzt am Jammern? Mach du doch, wenn du es besser kannst.
Ja, Chris Jericho kam in den Ring, um seine Worte an Kingston zu richten. Jericho stellte dann heraus, dass sich eine Freundschaft mit ihm nicht lohnen würde. Man solle nur schauen, wie es Santana, Ortiz und Ruby Soho ergangen sei. Also quasi sein Tipp, haltet euch fern vom guten Eddie Kingston, das bringt euch nur Troubles. Und er hat dann auch nochmal klargestellt, dass so eine Barbed Wire-Geschichte ihm gar keine Angst macht, weil er hat genug Erfahrung schon gesammelt. Er war der Erste damals, war er 20 Jahre alt, war der Erste, da hat er als erster Wrestler hat er ein Barbed Wire Match in Kanada damals gewonnen. Da erinnern wir bestimmt noch alle.
Ja.
Und er hat auch noch, was ich persönlich als wichtigste Aussage herausziehen konnte, er hat angekündigt, er wird nicht gegen Chris Jericho antreten, sondern gegen den Painmaker. Wir wissen ja, dass hier der Jericho quasi mit der bösen Clowns-Schminke damals zum ersten Mal hat er das gegen, also in New Japan, bei New Japan Pro Wrestling gegen Tetsuya Naito, glaube ich, herausgekehrt, dieses Gimmick. Und das ist ja auch ein Gimmick, das was einmal schon, glaube ich, gab es das bei AEW. Und da war er auch deutlich stärker nochmal, hat auch gewonnen. Und jetzt wird er noch einmal hier als Painmaker auftreten und das letzte Kapitel in dieser Eddie Kingston Saga beschließen. Und dann, wenn das alles abgeschlossen ist, das fand ich auch nochmal eine harte Aussage, hätte von Christian Cage stammen können, weil da hat der Jericho gesagt, wenn wir fertig sind, kannst du dich wieder zurückziehen in dein Loch mit all deinen psychischen Erkrankungen, deiner Sauferei und mit deinen Drogen. Das fand ich dann schon sehr, sehr hart.
Aber hat es ihm da jetzt so aufgetischt. Wenn du Blut willst, dann kriegst du es. Hat er, glaube ich, zweimal gesagt. Den alten AC/DC-Song hier zitiert. If you want blood, you got it. Weißt du noch, welches Album das war, Markus Holzer? Highway to Hell.
Nein.
July. Er sagt doch nicht nein. Ich hab dich doch hier, ich hätte dir jetzt so verkauft, dass du das wusstest. So, Juli 1979. Eins der.
Ich weiß nicht auf der Welt.
Das war das beste Jahr, was es gibt, 79. Ja, der Eddie war ein bisschen stinkig, der hat sich später auch nochmal gemeldet. Der durfte nämlich nur ein Backstage-Promo ganz kurz halten. Hat nicht den großen TV-Auftritt hier bekommen. Und er hat dem Jericho gesagt, bring die brutalste Version ran, die es von dir gibt. Und bei diesem Barbed Wire Everywhere Match nächste Woche, da werden ja die Mitglieder der Jericho Appreciation Society im Shark Cage über dem Ring schweben, denn damit die sich dann nicht einmischen können.
Ja, außerdem kommt ja die Shark Week.
Ah, herrlich.
Und Discovery hat quasi AW den Vorschlag gemacht oder darum gebeten, ob man da nicht ein bisschen Cross-Promotion machen kann. Was ich übrigens, ich habe das auf einigen Wrestling-Seiten auch gelesen, auch mit so Kommentaren, ich finde das völlig in Ordnung, dass der Medienpartner da ein Crossover bringen will, was ja auch inhaltlich jetzt überhaupt kein Problem darstellt. Aber das macht schon Sinn, auch da quasi etwas zu bewerben. Und trotzdem noch so einen kleinen Shark Cage auch inhaltlich zu präsentieren. Ich finde das in Ordnung.
Ja, ich meine, ich weiß, es ist natürlich schon einigermaßen weit hergeholt, ne? Der Shark Cage ist einfach nur ein Käfig, der so heißt. Aber ja, so hieß das im Wrestling immer.
Ja, aber ja.
Ja, kann man so mal. Besser als wenn jetzt irgendwie ein John Tenta Lookalike hier nochmal auftritt und den Shark spielt. So wie als ECW damals auf Sci-Fi startete, dieser Zombie-Catcher auftrat.
Ja, genau.
Also von daher hat Tony schon eine.
Und der Chucky.
Ja.
Der Chucky bei WCW, der immer nur gelacht hat.
Ja, der Chucky kürzlich noch bei NXT. Da hat er auch gelacht. Aber ja, die Chucky-Serie. Also alles klar, wir wissen, die Jungs sind im Käfig, überm Ring. Und Barbed Wire Everywhere heißt das hier. Da wird also wahrscheinlich mehr Stacheldraht vorhanden sein als nur an den Ringseilen.
Überall!
Ja.
Überall wird das sein.
Also. Auch auf den Stühlen der Zuschauenden, also kann man sich gar nicht richtig hinsetzen. Müssen wir mal gucken, wie das ausschauen wird. Aber das Barbed Wire bei AEW ist ja zum Glück schon so ein bisschen, ne, entschärft. Ich sag das nur, weil mir die Tage nochmal ein Clip vom 97er Stacheldrahtmatch zwischen Terry Funk und Sabu begegnete. Und da sind die ja richtig schön im Stacheldraht hängen geblieben, ja. Das müssen wir auch nicht nochmal sehen.
Nein, es wird auch sicher ein gutes Match. Ich möchte nicht schlecht reden, aber man muss sich jetzt irgendwann dann doch mal. Ich sag's anders, ich will nicht zu negativ klingen, aber diese Karte mit Blut und Gegenständen und so, die zieht man halt schon extrem oft auch wieder in letzter Zeit.
Völlig korrekt, mein lieber Markus Holzer. Und das ist eine tolle Überleitung zum zweiten Match des Abends, wo Konosuke Takeshita angetreten ist gegen John Moxley. In einem Eliminator-Match. John Moxley ist ja Interims-Champion und Takeshita hat sich zuletzt auch beweisen dürfen.
Er hat verloren, ja.
Ja, aber hat sich bewiesen.
Super, per Rampage.
Weißt du, bist du schon wieder beim Rampage hier am Lästern. Die beiden haben ja sich auch, also da wurde auch ordentlich geklotzt und nicht gekleckert hier, wie man das so erwartet.
Ja, also prinzipiell einmal müssen wir sagen, Takeshita, der hat ja gegen den
Takeshita
verloren. Beim letzten Rampage, warum kriegt er jetzt einen Eliminator auf die World Championship? Zweiter Punkt, es ist kein Eliminator, weil er gegen den, also zum Terminus her, weil ein Eliminator ja gegen den Champion ist Quatsch. Das ist aber ein Non-Title-Match. Auch das ein Blödsinn. Und jetzt der dritte Punkt.
Nee, es gab das. Ist kein Non-Title-Match. Das ist es schon, aber wenn er ihn besiegt hätte, kriegt er ein Titel-Match.
Ja, das ist Quatsch. Das ist,
ja, und das ist der Eliminator hier. Nein. Oder?
Ein Eliminator ist, wenn zwei Herausforderer gegeneinander treten und einer wird eliminiert und der andere kriegt dann den Titelkampf.
Ja, hier konnte der Takeshita aus dem Titelrennen eliminiert werden. Das ist auch ein Eliminator. Ja,
warum ist der im Titelrennen, nachdem der gerade erst verloren hat gegen den Eddie Kingston?
Ja, da muss man Tony fragen, nicht mich.
Was ist denn mit den Rankings?
Da habe ich zuletzt nicht drauf geguckt, kann ich dir nicht sagen.
Und dritter Punkt, es gab dann eben einen Wurf außerhalb des Rings, also natürlich ging es da außerhalb des Rings zur Sache. Vom John Moxley gegen Takeshita. Und
sag mal, willst du mich und die ganzen japanischen Hörer und innen eigentlich hier provozieren mit deiner falschen Aussprache ständig, wo ich dir jetzt erklärt habe, wie der Name richtig ausgesprochen wird?
Du hast mich immer verarscht, als ich Shida richtig ausgesprochen habe. Also musst du jetzt
wie?
Durch. Auf jeden Fall hat er
das. Moment mal ganz kurz. Wo habe ich dich denn verarscht? Ja. Kannst du nochmal ihren Namen sagen?
Nein.
Wo habe ich denn den Namen Hikaru Shida falsch ausgesprochen?
Na, ja,
weil er immer Hikaru, der Kollege, weil der hat ja gedacht, du sprichst ihn aus wie so ein gackernder Hahn, morgens auf dem Mist. Hikaru hast du immer gesagt.
Habe ich gar nicht gesagt. Ist ja auch egal, da musst du jetzt durch. Was ich jetzt endlich mal sagen muss.
Da muss ich nicht durch.
Doch.
Nee.
Takeshita wurde dann von Moxley gegen die Ringtreppe befördert und hat dann zu bluten begonnen. Dann dachte ich mir auch, das ist völlig... Warum muss der denn in diesem unbedeutenden Match, was jetzt nicht schlecht war, aber muss man denn da jetzt Blut auspacken? Kann der Moxley nicht einfach mal ein Match ohne Blut bestreiten?
Ja, der Moxley schon, der hat ja nicht geblutet.
Ja, aber es war ein Moxley-Match, trotzdem. Also ich fand das total sinnlos. Gerade wenn man vorher das Blut noch bewirbt bei dem großen Barbed Wire Everywhere Deathmatch, dann brauche ich doch jetzt in so einem Non-Title-Match, finde ich übertrieben tatsächlich, als jemand, der immer Blut verteidigt im Wrestling. Fand ich das hier wirklich drüber.
Ah, da geht der Markus hier schon wieder ab wie so ein Zäpfchen, das merkt er schon. Ich bin da schon tendenziell auf deiner Seite und ja, das ist auch mal wieder zu viel des Guten. Insgesamt, losgelöst von allem, hat das dann hier schon gepasst, wie der blutende Takeshita zurückgekommen ist. Fighting Spirit, wie so ein richtiger japanischer Catcher, hat einiges eingesteckt, dann hat er da auch aber nochmal hier natürlich das große Babyface-Comeback hingelegt. Gab ein Frog Splash, gab eine Blue Thunderbomb von ihm, um sich nochmal aus dem Sleeperhold von Moxley zu befreien, aber dann verfehlte Takeshita mit seinem Jumping Knee und dann gab es diesen Paradigm Shift, dann gab es diese verheerenden Ellbogen-Strikes von Moxley und dann gab es einen Ansatz zum Death Rider. Das ist ja quasi dieser etwas, also das ist quasi der Paradigm Shift im anderen Winkel und das entscheidet immer der Excalibur, wann es ein Paradigm Shift ist und wann der Death Rider in diesem Falle. Ist beim ersten Mal aber nicht durchgegangen, German Suplex als Konter, aber lieber Markus, der Moxley hat dann auch diese Suplexes überlebt und hat dann den Death Rider gebracht, den die Ellbogen wieder ausgepackt und dann den Bulldog-Choke angesetzt und dann sind wir Takesh da. Die Lampen ausgegangen hier und er hat sich selbst aus dem Titelrennen eliminiert. Deshalb ein Eliminator-Match.
Ja, hast du wunderbar zusammengefasst. Habe ich auch nichts dazu zu sagen. Ja, für sich genommen war das auch schon ein unterhaltsames Match, gar keine Frage. Aber man muss da trotzdem natürlich alles in Relation setzen. Dafür sind wir da und dafür lieben uns die Leute.
Aha.
Für mich schon.
So. Es gibt ja Probleme zwischen dem House of Black und Darby Allin und dem Stinger. Da gab es hier eine Video, eine Promo, die eingespielt wurde. Dazu kommen wir dann bei Rampage auch nochmal. Markus Holzer und danach...
Spoiler!
Was denn?
Nee, ich wollte nur, dass du jetzt nichts verrätst schon von Rampage.
Habe ich doch nicht gemacht. Ich habe gesagt, da kommen wir bei Rampage nochmal zu.
Ja, aber warum?
Ja, warte mal ab, Markus Holzer. Ich kann es ja nicht sagen, das wäre ein Spoiler.
Ja, genau.
Christian Cage hat den Luchasaurus unter seinen Fittichen, warum auch immer, ob der den irgendwie hypnotisiert hat oder einfach schlagkräftige Argumente hatte, mit ihm zusammenzuarbeiten. Letzte Woche diese Matt Hardy-Geschichte und dieses Mal stehen da die Varsity Blondes, Griff Garrison und Brian Pillman Jr. im Ring. Und die Nummer zieht man ja jetzt durch, ne? Christian Cage, der Dinge sagt, wo die Zuschauer ins Raunen geraten. Und dieses Mal ging es um den Vater von Brian Pillman Jr., den viele noch kennen. Der hieß nämlich Brian Pillman. Hat sich auch entsetzt, was hier passiert ist.
Nein, nein. Ich habe mit so etwas in der Art natürlich gerechnet. Also irgendeine Grenzüberschreitung, zumindest eine verbale. Und der Christian Cage hat in dem Fall den Brian Pillman Senior als... Durchschnittscatcher bezeichnet. Meinte, viele sehen ihn so als legendären Wrestler, aber der war doch nichts Besseres als ein Durchschnittscatcher. Der hat niemals einen World Title gewonnen, so wie ich zum Beispiel. Und wenn der Brian Pillman Senior wüsste, dass du sein Bulk quasi, dass du der letzte Beitrag warst, den der zum Wrestling-Business abgegeben hat, dann würde er sich schämen. Und das war schon heftig, aber nicht so heftig, finde ich. Hat's halt, also die toten Väter, die haben es dem Christian Cage angetan.
Das in der Tat, das hat aber nicht ganz so gut funktioniert wie letzte Woche mit dem Matt Hardy oder auch mit dem Luke Perry. So, und man
weil der Brian Pillman Jr. halt auch nicht so over ist wie zum Beispiel der Jungle Boy, finde ich.
Griff Garrison für Lucha und Christian so ein bisschen lookalike hier vom Jungle Boy. Und deshalb hat man jetzt mal den hier zum Prügelknaben verwendet. Es gab Luchasaurus gegen Griff Garrison. War natürlich klar, dass das eine einseitige Sache bleiben würde. Und so war es dann auch. Gab den Tar Pit. Das ist dieser modifizierte Snare Trap. Die Aktion von Jungle Boy, die sich ja jetzt hier Luchasaurus angeeignet hat und dann nochmal quasi gefährlicher gemacht hat. Und hinterher Brian Pillman Jr., legt sich dann dort mit Christian Luchasaurus an. Der Zeitnehmertisch wurde wieder genutzt. Garrison landet auf dem Tisch und der Brian Pillman landet erst auf dem Tisch. So rum war es, sind ja beide sehr blond, da kann man sich schon mal vertun. Und der Griff Garrison ist dann mit dem Chokeslam hindurchgesemmelt worden. So rum war es, ne?
Genau, durch den Tisch und quasi fast durch den Brian Pillman, der da drauf lag.
Musste man zweimal probieren, weil beim ersten Mal ist der Tisch nichts kaputt gegangen. Sah ein bisschen, unangenehm aus. Den Griff Garrison möchte man nicht, weiß ich nicht, auf den Oberkörper geworfen bekommen haben, oder?
Weiß nicht, da gibt es vielleicht den einen oder anderen Hörer, der davon träumt.
Natürlich. Die Nummer war insgesamt nicht so gut wie letzte Woche, ne?
Aber es war in Ordnung. Ja. Also mir gefällt dieser neue Luchasaurus mit dem Christian Cage eigentlich bis jetzt wirklich gut.
Hatte halt gedacht, dass man die Matt Hardy-Geschichte jetzt noch weitermacht. Die war aber so ein bisschen alleinstehend für sich, außer die greift man natürlich nochmal auf hier, aber jetzt ist man quasi zum nächsten Kapitel direkt übergegangen hier. Schauen wir mal. Vielleicht tun sich demnächst all die von Christian Cage Niedergemachten hier zusammen mal gegen ihn und den Luchasaurus. Es gibt Pay-Per-View-Neuigkeiten. All Out findet statt in Chicago. Am 4. September in der Now Arena, das ehemalige Sears Center. Also keine Änderung dort. Es bleibt das Sears Center. Am 4. September ist der Tag nach Clash at the Castle. Zwei Pay-Per-Views an einem Wochenende. Und die Now Arena ist auch gebucht für Dynamite am 31.8. und Rampage am 2.9. AEW-Fans können da also innerhalb von fünf Tagen Mittwoch, ne? Ja, können da drei AEW-Abende erleben. Da freuen sich die AEW-Fans. Du auch, Markus?
Nein, zwei Pay-Per-Views in einem Wochenende ist immer extrem anstrengend für mich, weil ich natürlich hier Showtime auch tragen muss.
Aber du hast zwei Hände.
Ja, ich rede aber nur mit dem Mund, nicht mit den Händen.
Aber der Daumen, darum geht's doch. Naja, tut mir leid für dich. Was mir aufgefallen ist, auf dem Plakat für All Out ist der CM Punk abgebildet. Hat das was zu bedeuten? Mhm.
Kann etwas zu bedeuten haben, muss aber es aber nicht. Das kann auch genau. Einfach nur Tickets verkaufen.
50-50. Also,
ja.
Aber glaubst du wirklich?
Ja. Denke ich schon, dass der CM Punk da auch selber unbedingt dabei sein möchte. Also wird man sich bemühen, dass er bis dahin wieder fit ist, denke ich.
Auftreten kann er dann ja dort sicherlich, wenn er schon auf dem Plakat ist, aber ob er schon wieder catchen kann. Wenn dem so wäre natürlich, dann müsste ja Punk gegen Moxley gesetzt sein.
Na, außer der Moxley verliert den Titel.
Mhm. Gegen wen? Takeshita?
Takeshita, ja.
Mhm. Dachte Markus, wäre ein Spaß hier. Ja, mein Gott.
Ja.
Ich bin ja trotzdem der Meinung, weiß nicht. Punk gegen Moxley.
Du bist der Meinung, weiß nicht.
Ja. Punk gegen Moxley hätte man auch anders aufziehen können und nicht so das erste Match dieser beiden. Aber gut. Soll der Tony mal machen. Garcia, Wheeler Utah gibt's beim ROH Pay-Per-View, da gab's ja noch eine kleine Promo. Und der Hangman Adam Page, der ist wohl bei einer Hippie-Party gewesen. Hast du gesehen, was der für ein buntes, gebartigtes Leibal da anhatte und dann diesen Kopftuch? Aber ja, weiß nicht, jetzt mit los. Hat den Titel verloren, der ganze Druck von den Schultern, muss nicht mehr die viermal auf seinen eigenen eben Schultern tragen. Und liegt da jetzt mal so richtig los, oder was?
Ja, ist ein bisschen aus der Dude Love. Hat mir gut gefallen.
Meine Chefin im Zivildienst damals, erzähle ich auch regelmäßig hier, hat mir immer gesagt, auch ein Hippie muss mal Pipi. Und das gilt auch hier für den Hangman Adam Page.
Ja, logisch, oder? Ich meine, wenn nicht, dann hast du ein Problem.
Was, wegen den Hippies oder was?
Wenn es nicht Pipi muss.
Das stimmt. Dann hat man irgendwie so, wie heißt das, so Nierensteine hat man dann, ne? Dann kann man nicht mehr richtig urinieren. Und das soll ja sehr, sehr schmerzhaft sein. Immer viel Wasser trinken, liebe Leute. Deshalb sollen die alten Leute ja auch viel Wasser trinken. Chris Hagen zum Beispiel, damit da immer gut der Strahl noch funktioniert. Ich hoffe, das habe ich medizinisch jetzt alles richtig einsortiert hier. Wie dem auch sei. Hangman konnte ja gar nicht richtig ausholen in diesem Backstage-Interview, weil dann direkt dort John Silver und Alex Reynolds auftauchten von der Dark Order. Und die haben den Hangman quasi überredet, gemeinsame Sache zu machen, um bei Rampage gegen das House of Black anzutreten. Und der Hangman hat da einfach mitgemacht, ne? Hat gesagt, ja, machen wir so. Und Johnny Hungy, der John Silver, also die waren ja auch wieder richtig, richtig gut drauf, ne?
Ja, die Dark Order wird immer kleiner, aber denen geht's gut.
Kannst du dir mal einen Scheibe von abschneiden? Die sind immer so positiv, Markus Holzer. Möchte ich aber bei dir mal wieder erleben hier.
Ja, also wenn die Leute wüssten, wie du in meinem Vorgespräch, wie negativ du da bist und wie du dann einfach den Schalter umlegst. Also ich hab das Allerletzte.
Was
also
denn?
Allerletzte.
Ich verkaufe den Leuten hier gute Laune, Markus Holzer. Ich bin dazu da, dass die Leute, die den Podcast hören, die möchten jetzt auch nicht da hier deine Griesgrämigkeit und dann, dass ich das jetzt auch noch verdoppeln soll.
Nein, die Leute wollen eine ehrliche Analyse.
Kriegen sie doch auch.
Und eine ehrliche Berichterstattung und nicht hier...
Moment mal, kriegen sie doch auch. Das ging doch beim Opener schon los, da habe ich doch gesagt, das Match hätte ich so nie gebracht. Das war meine ehrliche Analyse.
Mach mal weiter.
Dass jetzt so viel Blut passiert, habe ich dir auch zugestimmt. Und dass mir diese Geschichte mit dem Luchasaurus nicht so gut gefallen hat, wie letzte Woche habe ich auch gesagt. Ich weiß gar nicht, was du vor mir willst.
Ja, warum du so negativ bist? Ich fand die Luchasaurus-Geschichte völlig in Ordnung. Kannst du deine Laune nicht an den Leuten auslassen? War doch völlig gut durchdacht auch. Also, gar nicht, was dein Problem ist.
Die paar wenigen Sachen, die Markus gefallen, verpackt er hier wieder Grießkram. Und das ist bei mir genau das Gegenteil. Ich verpacke die Sachen, die mir hier nicht so gut gefallen, wie Mr. Positivity. Und gerade hier im Juli, so schönes Wetter, da werde ich mir doch hier keine schlechte Laune von dir andichten lassen. So. Claudio Castagnoli. Unser Schweizer Superstar. Er spricht vier Sprachen. Ist die Swiss Sensation, Markus Holzer. Ist angetreten gegen Jake Hager. Beide kennen sich noch aus den Zeiten mit Dutch Mantel, weiß nicht mehr, wie der bei WWE hieß.
Sepp Coulter.
Soll so sein. We the People.
Haben die Leute, dieses smarte AW-Publikum, ja, die man so auf WWE herabschauen, ja. Ja,
das war auch mein
Gedanke. Schön alle We the People gechantet.
Na, aber jetzt mal ganz vorsichtig, ne? Die sind ja nicht alle gleich. Und wir waren hier in Savannah, Georgia, waren auch gar nicht so viele Leute da, verhältnismäßig 3-5 circa. Das, also Savannah, Georgia, kein AEW-Hotbed. Und ja, ich meine, aber es, da gab es ja auch kein AEW, ne? Da musste man ja WWE schauen zu den Zeiten. Aber es fiel schon auf hier, wie sie hier We the People
rufen. Ich fand's halt lustig.
Darfst du auch, Markus. Wenn du was lustig findest, freue ich mich doch für dich. Ich habe das aber schon positiv hervorgehoben, die Paarung anzusetzen. Das kann man so machen. Das ist aus Blood and Guts ist das hervorgegangen. Und der Jake Hager, auch wenn du es noch ein bisschen, wenn du dann noch, das ist auch eine gute Sache von dir als Podcaster, dass du uns dann noch Spannung aufbauen wolltest. Aber jetzt kannst du ja die Luft aus dem Ballon lassen. Der Jake Hager war einfach der passende Gegner für Claudios ersten Einzelsieg bei Dynamite.
Ja, richtig. Es war übrigens ein richtig gutes Match, finde ich. Es war so ein richtig gut, schöner Catch. Also mir hat das gut gefallen vom Stil her. Es gab auch den Giant Swing, aber nicht ganz so Giant, weil natürlich der Jake Hager auch ein schönes Bröckerl ist. Gab es, glaube ich, 3 Umdrehungen nur.
Das ist ein Bröckerl, kann ich dir sagen.
Naja, aber das war wirklich, also das war auch ein bisschen, wie soll ich sagen, es war also WWE-Stil und das meine ich jetzt auch nicht negativ, sondern also auch einfach durchdacht und auch vom Tempo her und so weiter. Also mir hat das wirklich von Anfang bis Ende gut gefallen. Jake Hager war ja schon auch jetzt jemand, der mit Claudio Castagnoli mithalten konnte über weite Strecken, aber dann gab es doch am Ende.
Und übrigens, bevor du das sagst,
klar,
ja. Angelo Parker und Matt Menard.
Ach ja.
Die kamen da noch raus, aber das sage ich auch, weil der Claudio, der kommt da raus. Manche mögen seine Musik nicht, wir beide mögen sie schon.
Ist super.
Das, genau, ja, da ist auch positive Energie da. Und da muss man dem Claudio lassen, der hat der strahlt ein Selbstbewusstsein aus, ohne dabei überheblich zu wirken. Und das transportiert er auch in seinen Matches hier. Und wenn da hier so zwei Handlanger ankommen von der Jazz, Jericho Appreciation Society, die werden einfach so schön zur Seite gekehrt. Und da macht er einfach weiter. Der catcht seinen Stiefel runter. Richtig?
Richtig. Und ich glaube, wir können ja schon zum Ende kommen. Da gab es nämlich da.
Aber nicht vom Podcast, die, ne?
Nein, die Ricola Bomb. Und ich muss eins sagen, es gab der Bronco Henry, heißt er, glaube ich. Da hat sich auch mal eine Powerbomb Top 10 gewünscht. Ja. Der mag die Wardlow Powerbomb gar nicht. Also ich will jetzt auch mal eine, also quasi den Sharpshooter gab es übrigens auch direkt nach dem Swing. Denn da bin ich ja nicht so der Fan vom Sharpshooter vom Claudio, aber ich muss sagen, diese Ricola Bomb.
Übrigens ganz kurz mal, ist im Kommentar wiederholt als Scorpion Deathlock bezeichnet worden. Ja. Ist das legal?
Na klar, aber das kannst du oder so sagen. Ursprünglich hat sie ja auch aus dem Japanischen mit Scorpion in Übersetzung den Namen getragen.
Aber der Claudio Castagnoli, das behaupte ich jetzt mal, der macht den Sharpshooter wegen Bret Hart und dann ist es auch ein Sharpshooter. Ja.
Was ich aber jetzt sagen wollte, diese Ricola Bomb oder Ricola Power Bomb, das ist ein richtig geiler Finishing Move. Ich finde den hervorragend und hat er hervorragend durchgezogen und das ist in so einer Powerbomb Top 10 könnte diese Aktion ganz oben mitspielen.
Bronco Henry ist auch ein guter Name, ne? Mhm. Ja. Wie heißt dein Sohn? Bronco. Bronco ist mein Sohn. Und Henry könnte auch der zweite Vorname sein. Oder der Nachname. Vielleicht ist er auch ein Franzose. Vielleicht heißt er Bronco Henri. Unklar.
Frag ihn mal.
Wird er uns sicherlich bald persönlich mitteilen. Aber in deiner aktuellen Powerbomb Top 10, so höre ich es raus, ist die Ricola Bomb derzeit ziemlich weit oben anzusiedeln, ne?
Ja, es ist super. Es ist ein super Move. Und das, weil auch der Claudio halt so bärenstark ist, bringt er dir auch wirklich immer so. Das sieht einfach wie aus einem Guss aus. Das ist eine super Aktion.
Die Ricola-Werbung damals, da gab es ja immer diesen, weil das war doch so ein Schweizer, so ein Almöhi, ne? Mit so einem langen Bart. Und dann saß er da, hat seine Bonbons gelutscht. Und dann war die Werbezeile, ich weiß gar nicht, ob es das heute auch noch gibt, haben die immer gesagt, von Natur aus wirksam, die Ricola-Bonbons, wenn du Halsschmerzen hast. Und diese Powerbomb ist auch von Natur aus wirksam, wie er die zeigt, ne? Weil da stehst du nicht mehr nach auf.
Wunderbar, ja.
Mhm. Der Hook wurde backstage interviewt, hat aber nichts gesagt, ja. Die Frage von der Reporterin, die übrigens keine so gute Journalistin ist, die wollte gerne wissen, ob der Hook nach all seinen Siegen denn auch mal um Titel antreten will. Aber ist einfach gegangen, ja. Was meinst du? Was geht denn denn? Du bist doch so ein Typ. Du bist jetzt auch schon, also du hast ein menschliches Alter erreicht, wo man auch Menschenkenntnis hier eben mitbringt durch all deine, was denn?
Na, also der Hook wird sich gedacht haben, jetzt kommt der Takeshita, hat verliert hier bei Rampage und kriegt trotzdem Eliminator-Match und dann fragt er mich, ob ich ein Titelmatch will. Der wird auch angepisst sein, verstehe ich vollkommen.
Na gut, gucken wir mal. Miyu Yamashita hat bei...
Yamashita, oder?
Nein, die heißt Yamashita, hat bei Tokyo Joshi Pro am Wochenende überraschend AEW Women's Champion Thunder Rosa, Achtung, in einem Eliminator-Match pinnen können. Yamashita kommt jetzt bald in die USA und kriegt, weil es ein Eliminator-Match war, eine Titelchance gegen Thunder Rosa. Und beim Backstage-Interview wurden dann Thunder und Toni Storm von Dr. Britt und Jamie Hayter übel von der Seite angemacht. Und die Zahnärztin und ihre Gang, die haben dann einen Sandsack mitgebracht, Markus. Was ist das denn zu bedeuten hier? Sind die irgendwie, weiß ich nicht, ist da irgendwie ein Damm gebrochen? Wieder Hochwasser oder was? Wohl,
also ja, da muss man in die Wrestling-Terminologie eintauchen. So. Ja, es gab ja dieses Match von der Thunder Rosa gegen die Marina Shafir. Mhm. Und dazu muss man sagen, jemand zu sandbaggen, kommt davon, wenn man zum Beispiel bei einem Suplex nicht richtig hochgeht und sich quasi wie ein Sandsack verhält und dann die Gegnerin, die den Suplex ausführt, dann quasi dumm aussehen lässt, so als hätte sie keine Kraft.
Ja, Moment mal,
oder auch
kurz.
Beim Bodyslam oder wie auch immer. Wenn du bei den gewissen Moves nicht mitgehst, sondern wie ein Sandsack einfach in der Luft hängst. Und das wurde hier auch online, ich glaube bei Twitter unter anderem, der Thunder Rosa vorgeworfen. Und ich glaube, es war die Dr. Britt Baker, die einen entsprechenden Tweet auch geliked hat. Ich schäme mich übrigens, dass ich das alles weiß. Das Quatsch ist, aber ja, sie hat diesen Tweet geliked.
Das ist deine Aufgabe.
Und jetzt hat man diese Geschichte quasi on air gebracht, ohne das zu erklären. Und ich weiß nicht, wie viele Zuschauer das wirklich verstanden haben. Aber ja, da kommt das mit dem Sandsack, mit dem Sandbag quasi her.
Ja, aber Markus, ist es nicht meine Aufgabe in einem Kampf, mich, also, ich muss mich doch schwer machen.
Ganz furchtbar. Also, das kannst von mir aus als Gag online bringen, von mir aus bei Dark, aber das ist wirklich ganz, ganz krumm und spielt dann so drauf an, dass Wrestling ja abgesprochen ist und ich will das gar nicht erklären. Ansonsten. Also ich habe es erklärt, was es bedeutet, aber ich will jetzt nicht irgendwie einen Sinn dahinter erklären, weil ich den nicht finden kann, im Kontext der TV-Sendung jetzt einfach mal.
Thunderstorm haben mittlerweile eigene Leiberl, das ist auch eine ganz große Nummer, die ihr durchstartet. Und ja, da hat man quasi einen Inside-Joke hier im TV verpackt, damit aber auch gleichzeitig Signal. Also man muss ja, wenn man weiß, was es bedeutet, dann weiß man dass es alles Quatsch ist, catchen. Aber wenn man noch daran glaubt, dass es ein echter Kampf ist, dann hat man das mit dem Sandsack auch nicht verstanden. Hat man sich nur gedacht, warum hat ihr den Sack dabei? Oder so ähnlich. Jetzt kam das Segment, Markus Holzer, was ich euch schon bei Endlich wieder Rampage hab schmackhaft machen wollen. Serena Deeb trifft auf NRJ. Und da war mir vom ersten Moment an klar, dass Serena Deeb hier NRJ besiegt und wahrscheinlich irgendwas Böses tut, dann kommt Mercedes Martinez, ihre Pay-Per-View-Gegnerin, raus und verscheucht dann hier Serena Deeb, beziehungsweise hilft der NRJ. Weil, wie gesagt, also ich möchte jetzt nicht wie ein Klugscheißer klingen, sondern es ist ja einfach so, dass man das immer genauso macht. Und das hat man hier 1:1 gebracht. Kann man sich nicht mehr was Neues einfallen lassen? Also es ist ja nichts dagegen einzuwenden, dieses Szenario zu bringen. Aber das wird ja in der Frequenz bei AEW verwendet, dass das einfach lachhaft ist.
Was willst du denn den Leuten jetzt in deine missmutige Stimmung hier aufdrücken? Die wollen das nicht hören.
Markus, die Nummer hier von dir, ja, die funktioniert nicht. Die Leute wissen ganz genau, wie gut ich drauf bin, während du hier einfach nur...
Ja, Leute wissen, dass du ein Heuchler bist. Sonst gar nichts, aber ja.
Wieso denn?
Du hast Unrecht.
Ich habe doch die Sachen aufgezählt, die mir nicht zusagen.
Ja, du hast mehr kritisiert, als du gelobt hast. Aber
ich bin trotzdem gut drauf.
Es war erstens mal kein richtig gutes Match, finde ich, Serena Deeb und NRJ. Und zweitens, also ich bin ganz ehrlich, mich interessiert auch dieser ganze Aufruf im ROH Pay-Per-View nicht. Es ist mir
das wissen wir.
Na, aber es ist doch auch berechtigt, oder? Weil es ist, da geht es um Titel und die mich auch nicht interessieren, weil ich will jetzt eine AEW-Show schauen.
Das Match war ein bisschen zu lang. Die Eltern von Anna Jay kommen da aus der Gegend, saßen da im Publikum, haben sich alle gefreut. Das hätte so nicht 100% passieren müssen, das Ganze. Der Finisher oder ein Trademark-Move von Anna Jay, der Queenslayer, den hat Serena Deeb hier einstecken müssen, aber Serena Deeb kämpfte sich heraus und brachte dann kurz darauf selbst ihren Serenity Lock, das Ende. Dann hat sie nicht losgelassen. Mercedes Martinez, amtierende ROH Women's Champion, kommt angelaufen und hat dann Serena Deeb aus der Halle verscheucht. Wir wissen ja, am 23. Juli, Death Before Dishonor, Mercedes Martinez gegen Serena Deeb. Ja, so eine feine Sache, oder? Später in der Show. NRJ tut das Knie.
Ich freue mich wahnsinnig auf deine Pay-Per-View. Das wird so geil.
Ah ja?
Ja.
NRJ.
Hast du versprochen?
Hat sich am Knie wehgetan. Es wurde gekühlt. Ty Conti kommt da in den Trainers Room, steht dann dort und sagt: Also, NRJ, zuletzt bist du ja nicht mehr so auf dem Fernsehen zu sehen gewesen hier, ne? Muss mal gucken, ob du die richtigen Karriereentscheidungen triffst. Und NRJ meint ja zumindest, komme ich nicht ins Fernsehen und hole mir die Aufmerksamkeit, indem ich hier so üble Schandtaten vollziehe, wie Ruby Soho den Arm gegen die Tür da zu schlagen oder die Tür gegen den Arm.
Umgekehrt.
Ja, ja. Ach, kann man so und so sehen. Jetzt habe ich dann nochmal eine kurze Nachfrage hier an dich. Und hier kommen auch wieder die Kritikpunkte, wo Kritik sein muss, meine liebe Hörenden.
Es kommt nur Kritik. Das ist ja wieder Reich Ranitzky bei Sketchens.
NRJ, Marco Tholter. Ja. Und Ty Conti. Zur Jahreswende waren die noch ziemlich beste Freundinnen bei AEW.
Sind sie auch noch?
Ach ja?
Nein, also, nein, es war so. Eigentlich wollte die NRJ damals die Ty Conti in die Dark Order aufnehmen.
Ja.
Und Ty Conti wollte das nicht. Und ich habe das Segment jetzt so verstanden, dass die Ty Conti der NRJ, das schon, dass sie sich ein bisschen über sie lustig macht, aber dass sie auch quasi noch immer an ihr so ein bisschen hängt, also dass da noch eine Verbindung da ist.
Aber so überheblich, nicht? Wie sie da angedackelt kam, ich weiß, Frauen sind da ein bisschen anders, da kommt die Überheblichkeit schon mal schneller durch, aber vielleicht fehlte da auch die schauspielerische Fähigkeit auf beiden Seiten, mir das hier gut zu verkaufen.
Ja, kann nicht jeder Edge sein.
Mhm. Denkst du, dass NRJ bald auch in der Jazz aufgenommen sein wird?
Nein, nein. Ich glaube eher, dass es da zum Match kommen wird. Die wird durch die Dark Order nicht verlassen. Dann bleibt ja wirklich bald niemand mehr über.
Bei den Baddies gibt es ja auch dicke Luft, weil Stokely Hathaway unter Vorbehalt es geschafft hat, die Layla Gray in die Gruppierung aufzunehmen. Jade Cargill ist weiterhin nicht überzeugt von Layla Gray. Und im Zuge dessen ist natürlich auch Kiera Hogan nicht überzeugt von Layla Gray. Und da gab es in so einem Backstage-Segment hier dicke Luft. Vielleicht muss sich Layla Gray irgendwie beweisen bei den Baddies. Hast du da Vorschläge?
Ja, einfach erfolgreich sein. Also die hatte damals hier gegen Jade Cargill, wirklich nichts gerissen. Und da ist ja klar, dass die Jade dann auch so ihre Vorbehalte hat. Aber entweder erfolgreich sein oder auch der Jade mal tatkräftig zur Seite stehen oder wie auch immer. Ich weiß halt wirklich nicht, was der Stokely Hathaway vorhat. Ob er irgendwie am Ende die Layla Gray vielleicht irgendwann opfern will oder was auch immer. Da muss irgendein Plan dahinter stecken. Es ergibt für mich noch nicht sehr viel Sinn, warum er die im Stable haben will. Aber die Jade Cargill und auch die Kiera Hogan, wobei die Jade natürlich deutlich die mächtigere Frau ist, die möchte sie nicht haben. Also ich ganz verstehe ich das einfach noch nicht. Und warum die Jade Cargill dann nicht einfach Veto einlegt, weil sie muss ja auch nicht das machen, was der Hathaway sagt.
Weiß Hathaway vielleicht Dinge über Jade Cargill, die wir nicht wissen?
Vielleicht.
Okay. Hathaway nenne ich.
Ich weiß es nicht. Ich schaue mir das gerne an, diese Geschichte. Es ist wenigstens doch mal wieder eine Geschichte. Aber ich kann mir noch keinen Reim drauf machen, tatsächlich.
Na gut, wenn da so ein bisschen hier Mystery noch am Werke ist, wenn ja. Markus noch nicht mal weiß, wo die Reise hingeht, dann lassen wir uns gern auf diese Reise mitnehmen. So, Main Event gab es um die AEW Tag Team Championship. mit Swerve Strickland und Keith Lee, ein Herausforderer-Team, und das andere Ricky Starks und Powerhouse Hobbs, die Buben aus der Team Taz-Gruppierung. Und Nick und Matt Jackson sind natürlich mal AEW Tag Team Champions. Und da hat man so richtig einen rausgehauen hier. Ein flottes Tag Team Match gab es da.
Ja, das war ein hervorragendes Tag Team Match. Ja. Was jetzt auch nicht nur ein Spotfest war, sondern sich auch ein bisschen aufgebaut hat. Oder ordentlich aufgebaut hat, finde ich. Und da gab es auch wirklich große Momente, wie immer. Also ich weiß, dass die Beschreibungen bei diesen Matches sind ja auch immer sehr ähnlich, aber es war wirklich so, dass es da auch große Dives gab. Wobei der größte Dive war natürlich dann von dem guten Keith Lee nach draußen mit dem Somersault. Es gab auch natürlich Vermutungen im Vorfeld, ne? Swerve Strickland, Keith Lee, wie arbeiten die zusammen? Konnte man ganz kurz mal den Atem anhalten, da hat der Swerve Strickland den Gürtel in der Hand gehabt. Hätte fast so ausgeschaut, als würde er den Keith Lee damit schlagen. Aber nein, ich kann euch sagen, dazu kam es nicht. Und die beiden haben gut zusammengearbeitet in diesem wirklich sehr guten Match. Ja, willst du jetzt einige Moves da noch hervorheben, die dir besonders aufgefallen sind? Also da gab es ja wirklich sehr viele Dinge.
Es war richtig was los in diesem Match. Und man hat auch wirklich einige Near Falls hier sehr gut geworkt vor der Entscheidung. Und das Ding war ja so ein bisschen, eigentlich dachte man, nee, also die Young Bucks sind ja gerade erst Tag Team Champions geworden. Andererseits war so ein bisschen mein Gedanke, in der Sendung war jetzt nicht allzu viel passiert, ne? Also wirklich Nennenswertes. Und dann hat der Tony Khan sich gedacht, vielleicht hauen wir hier nochmal einen raus. Weil man hat ja dann tatsächlich hier in diesem Match am Ende einen Titelwechsel gebracht. Und der kam ja schon, also da darf man schon von Überraschung sprechen, ne?
Ja, absolut. Also es war der Swerve Strickland, der mit seinem Double Foot Stomp, dem Swerve Stomp gegen Ricky Starks dann für die Entscheidung gesorgt hat. Also kein Young Buck wurde gepinnt, sondern eben der Ricky Starks. Das hat dann zum Titelwechsel geführt. An sich.
Aber die Young Bucks konnten auch nicht mehr, weil eben der Keith Lee nochmal mit diesem großen Dive über die Seile quasi alle umgekegelt hat.
Ich weiß, Keith Lee gab es jetzt auch im Privatleben. Ich glaube, ein guter Freund von ihm hat jetzt auch irgendwie eine Krebserkrankung bekannt gemacht und solche Dinge.
Was du alles
ich will
weißt.
Jetzt nicht schlecht reden, aber ich hätte, also wenn ich einen Titelwechsel gebracht hätte, hätte ich die Titel lieber bei Ricky Starks und Powerhouse Hobbs gesehen. Ich finde diesen
ja,
Ricky
Moment
Starks.
Mal, du bist da ja biased.
Na, aber du musst auch.
Du bist großer Fan vom Ice Train wegen der Geschichte mit dem Bart. Und in dem Powerhouse Hobbs siehst du den Ice Train von heute und das ist ja klar, dass du den Titel gerne dabei hast.
Ja, aber du musst auch vor allem den Ricky Starks auch mal richtig pushen. Der bringt doch das Gesamtpaket mit.
Das ist korrekt, aber Keith Lee als auch Swerve Strickland, sowohl im Team als auch als Einzelakteur. Ne, siehst du das nicht so?
Ich fand das andere Team besser. Und bevor wir weiterreden, sollten wir jetzt vielleicht einmal schnell die Titelregentschaft bewerten, weil das spielt ja dann auch nochmal mit in der Gesamtansicht.
Sehr gerne, Markus Holzer. Ich war gerade auch kurz hier nervös geworden, weil ich dann ja gesehen habe, hoch, Titelwechsel. Und jetzt musste ich gerade noch schnell was hier für die blaue Taste vorbereiten und ich drücke dort nochmal drauf.
Okay, Markus Holzer, wie hat dir denn diese Titelregentschaft gefallen?
Ich möchte eigentlich keine Daumen mehr vergeben bei AEW-Titelregentschaften.
Ach ja?
Also, die haben ja im
Ich habe da noch ein anderes Bewertungssystem für dich, was du vielleicht anwenden könntest. Das ist die Skala von 1 bis 10.
Und dann hätte ich die Skala von 1 bis 2.
Ja, die kannst du auch gerne heute mal nutzen, wenn du möchtest.
Ja. Heute, ja. Also, wir wissen im Juni damals bei Dynamite in diesem Leitermatch, auch durchaus überraschend, wenn du mich fragst, der Titelwechsel. Young Bucks gegen Jurassic Express. Ursprünglich hätten ja die Hardy Boys noch mitspielen sollen. War dann nicht der Fall wegen Jeff Hardy. Wissen wir ja. Das war der Titelwechsel. Jetzt einen Monat später, erste Titelverteidigung und jetzt schon wieder der Titelwechsel. Also das waren beides zwei sehr gute Matches, aber angesichts der Tatsache, dass ich mir eigentlich auch erwartet hätte, dass man jetzt auf ein FTR-Vereinigungsmatch vielleicht eher hinbuckt, jetzt die Titelwechsel nach nicht einmal einem Monat zu bringen, muss ich sagen, die Regentschaft, die kriegt auf der Skala von 1 bis 2 aber maximal einen Punkt.
Ja, es war halt quasi nicht viel, ne? Es war so eine Art No-Contest hier, diese Titelregentschaft.
Ja.
Müssen wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber ja, es war schon, finde ich, auch überraschend, jetzt hier Swerve und Keith die Gürtel zu geben. Kann man aber so machen, wenn man denn will.
Aber wenn da jetzt wieder die Geschichte kommt, du weißt, die verstehen sich nicht und dann treten jetzt an und dann kommst du zu Unstimmigkeiten. Ich meine, Hast du jetzt wirklich Bock drauf auf diese Geschichte? Wieder ein Tag-Team, das sie nicht versteht?
Moment, aber erstmal langsam. Vielleicht sind die beiden jetzt wieder hier im Erfolg vereint nach den Problemen, die es da kürzlich gab.
Ah, schlimme Befürchtungen.
Mal ganz langsam hier. Aber ja, das Fighterfest, erster Abend, wird ja insgesamt 4 Sendungen mit dem Fighterfest-Motto geben. Ich weiß gar nicht, ob du auch in jedem Podcast nochmal deine Geschichte erzählen magst.
Nein,
schade. Na gut. Aber wenn das einige Hörende nächste Woche schon wieder vergessen haben, wo das Fighterfest herkommt?
Ja, die Podcasts, die kann man ja ständig on demand sich nochmal anhören.
Okay, aber das, wenn du das sagst, brauchst du das auch nächstes Jahr nicht mehr zu erzählen.
Das war dann nach einem Jahr schon.
Ach ja. Na gut. Es war eine ganz guter Abend hier, ne?
Du hast eigentlich fast nur gemeckert, aber ja, es war in Ordnung. Ja. Ich finde es wirklich gut, dass man ROH uns jetzt nicht so stark aufs Auge drückt, wie befürchtet, sondern dass man es eher bei Rampage bringt. Also dass man sich dann schon eher auch auf AEW konzentriert. Ich habe wirklich nach den letzten Monaten auch gedacht, dass man ROH noch mehr forciert. Und ich finde das aber für mich persönlich, für mein eigenes Empfinden, ist das schon gut, wie man das jetzt macht.
Es wird Rampage geben mit ROH World Champion Jonathan Gresham. Der Titel steht auf dem Spiel gegen Lee Moriarty. Herzlichen Dank für die tolle Überleitung, Markus. Dann gibt es den Gun Club. Der wird sich zum Bruch mit The Acclaimed äußern wollen. Außerdem die Lucha Brothers gegen Private Party. Das angesetzt für Rampage. Und das wird das nächste Fighterfest sein, Markus Holzer. Freust du dich da schon drauf, mit mir bald wieder endlich wieder Rampage zu präsentieren?
Ich freue mich vor allem darauf, was unser Daddy Ass zu erzählen hat. Aber ja, das wird sicherlich ein ganz, ganz spannender Podcast.
Wir lieben unseren Daddy Ass. Schaltet deshalb wieder ein, wenn es heißt endlich wieder Rampage. Und schaltet generell ein. Alles erdenklich Gute.